Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Ja, und auch heute möchte ich euch wieder herzlich willkommen heißen und schön, dass ihr, dass du eingeschalten hast. Und ganz zu Beginn, wie immer, möchte ich fast schon sagen, möchte ich dich einladen, dass du diesen Kanal abonnierst. Gib mir einen Gefällt mir, Daumen und aktivier das Glöckchen. So bist du immer über neue Folgen informiert. Da tust du dir was Gutes und letztendlich auch mir. Genau. Ja, Freunde der Nacht. Heute, das klingt fast wie bei Fright Night, ne? Freunde der Nacht. Ja, ich möchte heute mal ein bisschen über was berichten, über das ich glaube ich, noch nie so intensiv gesprochen habe. Meine Entstehungsgeschichte. Ihr kennt mich jetzt ja über 41 Folgen. Jetzt sind wir ja bei Folge 42 schon. Aber ihr kennt mich jetzt seit über 41 Folgen als Ratgeber, als Trostgeber vielleicht, als Aufzeiger von hilfreichen Sichtweisen. Aber wer oder was steckt denn genau hinter Thomas Sommerer, der Trauercoach? Ich habe euch ja in vielen Podcast-Folgen schon darüber berichtet, dass ich, als ich 8 Jahre alt war, im Jahr 1978 eine Nahtoderfahrung hatte. Im Verlauf dieser Nahtoderfahrung, ich möchte es jetzt einmal nur kurz betonen, es gibt keine menschlichen Worte, um das wirklich wiederzugeben, was ich dort erleben durfte. Wobei der Inhalt, was ich erlebt habe, da berichte ich sowieso nie drüber, weil ich glaube, dass was man erlebt beim Übergang individuell ist. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt erzähle, wie ich es erleben durfte, dass es exakt bei dir genau so eintrifft. Also deswegen möchte ich nicht so arg immer drüber reden, über was ich erlebt habe oder überhaupt nicht. Ich habe meinen Fokus in meinem Leben darauf gelegt, die Essenz der Erfahrung weiterzugeben. Und das war auch, und jetzt kommt es eben, wenn es menschliche Worte gibt, dann diese, die es aber letztendlich am Rande nur streifen. Es war, als wenn dort jemand gewesen wäre, der während der Nahtoderfahrung letztendlich mir den Auftrag erteilt hat. Ich meine, ich war 8 Jahre alt. Nach der Nahtoderfahrung war ich ausstaffiert mit einem, das war mir gar nicht bewusst, ne, heute ist mir schon bewusst, aber damals eben nicht. Ich war ausgestattet nach der Nahtoderfahrung mit einem enormen Wissen, das einfach da war. Also es ist nicht so, damit man denkt, oh, ich weiß was Neues, oh, na, sondern es war einfach da. Und mit diesem Wissen war auch diese tiefe Verbundenheit zu der Thematik Tod und ich habe direkt, also ich war ja im Krankenhaus damals, ja, ich war 3 Monate war ich halt im Krankenhaus damals, 3 Wochen davon war ich im Koma und direkt wie ich aufgewacht bin aus dem Koma, waren die ersten Worte zu meiner Mutter, ja, ich will auch zurück in den Himmel und so weiter, ne? Und viele, da gibt es viele, viele Storys drumherum. Jedenfalls habe ich tatsächlich dort im Krankenhaus auch angefangen, dann, ich war 8 Jahre alt und das war 1978 im Krankenhaus, hatte ich dann immer schön einen Block von meinem Papa, hat aus dem Geschäft mitgebracht und habe ich immer gemalt, ne, viel. Und plötzlich, 8-Jähriger, fängt dann an, sehr gemahlen, Grabkreuze in 3D, ein Leichenwagen und ich habe da ein Bild gemalt von einem Leichenwagen, in dem ein Fahrer drinnen sitzt mit so einer Schildmütze auf, Zigarette im Mund und ich habe mich selber gemalt, ohne es zu wissen letztendlich. Blick in die Zukunft, spooky. Das Bild ist leider bei einem Umzug verloren gegangen. Das trifft mich sehr stark, weil das, naja, sei es drum. Ich will jetzt nicht lamentieren. Na, jedenfalls, ich habe während der Nahtoderfahrung den Auftrag erhalten, sinngemäß, ja. Ist nicht so, dass da wirklich jemand stand und mit so einem weißen Buch oder irgendwie. Nur damit man etwas verstehen kann, was die Erfahrung ausgelöst hat. Ich war ausstaffiert oder bin seitdem ausstaffiert mit einem enormen Wissen, was mich am meisten triggert und getriggert hat bis zum heutigen Tag, ist eben der Vorgang, als das Wesen, das ich bin, die Seele, die ich bin, den Körper hinter sich gelassen hat. Also auch mich schweben von oben im Krankenwagen zu sehen und so. Das waren schon enorme Erfahrungen. Und anstatt, dass ich mein Leben darauf ausgerichtet habe, darüber zu erzählen, was ich alles erlebt habe oder wie ich es erlebt habe, berichte ich lieber darüber, über den Vorgang, was geschieht, wenn der Körper den Geist aufgibt. Und so über die Jahre ist bei mir halt Folgendes passiert, dass ich herkömmliche Begriffe durch neue Begrifflichkeiten gerne ersetze. Zum Beispiel, wenn man in der Gesellschaft sagt, ja, die Seele verlässt den Körper, Ich habe ja schon in verschiedenen anderen Folgen darüber berichtet, dass die Sichtweise, dass die Seele den Körper verlässt, etwas Hoffnungsvolles auslöst. Und das soll auch so sein, das ist auch sehr gut so, weil es ja, wenn man einen Verlust frisch erfährt, Hoffnung gibt. Das ist in Ordnung, nur prinzipiell ist das diese Sichtweise, die Seele verlässt den Körper, bestimmte Kettenreaktionen im Gehirn auslöst. Und zwar, wann immer wir bestimmte Worte benutzen, Worte, die entweder gesprochen oder gedacht sind, lösen im Gehirn automatisch immer Bilder aus. Ich gehe jetzt nicht intensiv drauf ein, das wären mindestens 5 Folgen, bis da alles erklärt wäre. Ja? Das Wissen der Linguistik, das Wissen der Neurobiologie etc. pp. Wäre jetzt zu ausführlich. Aber grundlegend ist es so, dass Worte, die wir entweder aussprechen oder nur im auditiven Bereich im Kopf mit uns sprechen, also denken, automatisch, wie von selbst, Bilder im Kopf dazu auslösen. Und wenn wir die hoffnunggebende Aussage in uns tragen, die Seele verlässt den Körper, dann haben wir, ohne es mitzukriegen, das findet also unterbewusst statt, ohne dass wir es mitkriegen, sind diese Bilder, wie wir eine Seele sehen, die einen Körper verlässt und dann in den Himmel geht. Und der Himmel, 100 Kilometer weit weg. Was allein durch diese Vorstellung zusätzlich passiert, wenn man jetzt den Prozess, während man eine Verlusterfahrung erlebt, in Zeitlupe mal ablaufen lässt, dann hat man letztendlich schon den Schmerz des Verlustes, Also der Schmerz ergibt sich ja aus diesen ganzen Emotionen des Schocks, der Hilflosigkeit, der Leere, der Ohnmacht, der Zerrissenheit. Und obendrein, durch diese Vorstellung, dass die Seele den Körper verlässt, wo geht sie hin? Ja, in den Himmel, 100 Kilometer weit weg oder wo auch immer der Himmel da oben sein mag. Und ohne dass wir es mitkriegen, stellt es einen doppelten Verlust dar, weil die Seele, von der da die Rede ist, auch weggeht. Und das ist ganz schlimm. Oder es wäre ganz schlimm, wenn es wirklich so wäre. Und das ist etwas, das ich in der Nahtoderfahrung und viele andere, die auch eine Nahtoderfahrung hatten, auch mit denen ich mich schon unterhalten habe, bestätigen, sagen, dass es genau so nicht ist. Der Himmel, wie er uns in den Kindheitstagen beigebracht wurde, existiert so gar nicht. Der Himmel ist allgegenwärtig, der Himmel ist überall. Inwendig, auswendig, wie auch immer es, überall. Was da oben ist, ist der physische Himmel. Ja, aber der Himmel der Göttlichkeit, um das mal so zum Punkt bringen, ist nicht dort oben, weit weg von uns, sondern es ist ja auch so, dass wenn der Körper den Geist aufgibt, das ist ja auch, genau diese Formulierung benutze ich ja auch, wenn ich mit Menschen an einem offenen Sarg stehe und wenn ich mit Menschen oder wenn ich Menschen dabei betreue, Abschied zu nehmen am offenen Sarg. Die erste Fragestellung, die ich ja dann auch habe und gerne jetzt auch an dich mal stelle, auch wenn es jetzt nur ein Video ist: Was denkst du über das Leben nach dem Tod? Was denkst du über das Leben nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja, was ist deine Meinung? Die meisten Antworten, die ich dann bekomme, wenn ich an einem offenen Sarg stehe und die Angehörigen frage, was denken sie denn über das Leben nach dem Tod? Also die meisten Aussagen sind eben die, dass ja, also ich glaube an Leben nach dem Tod und ich glaube, dass die Seele den Körper verlässt und eben ins Himmelreich übergeht. Dann gibt es Aussagen von Menschen, die sagen, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht greifen. Das ist eine mögliche Antwort. Und da gibt es wiederum aber welche, die sagen, ganz krass, ich sag's jetzt mal erst auf Schwäbisch, wenn ich hebe, da kommt nichts mehr in der Stufe aus. Also Deutsch für diejenigen, die jetzt nicht schwäbisch gewandt sind, wenn ich tot bin, dann sind die Lichter aus, dann ist es vorbei, da kommt nichts mehr. Ja. Also Menschen haben unterschiedliche Sichtweisen über die Thematik Leben nach dem Tod. Ich meine, wenn man das Leben nach dem Tod, die Fragestellung oder die Aussage, das Leben nach dem Tod, automatisch geht man ja in einen Gedankengang, wo man jenseits, wo auch immer das dann ist, sich dort auch sieht wieder in einem Körper, genauso wie jetzt, wo man dann an einem Tisch sitzen kann oder keine Ahnung, wo man gucken kann, wo man hören kann, wo man denken kann. Und genau das ist eben nicht so. Das ist, ja, aber da komme ich nachher noch drauf. Also jedenfalls, das ist die Grundeinstiegsfrage. Wenn ich mit jemand arbeite, egal ob das jetzt beim Abschied nehmen ist, an einem offenen Sarg, wo ich jemand betreue, oder ob es in einem Einzelcoaching der Fall ist. Manchmal habe ich auch Menschen, die bei mir ein Mentoring buchen. Ganzes Jahr bin ich dann für diese Menschen da. Und manchmal gibt es eben meine Ausbildungen. Ja? Und in den Ausbildungen genauso bringe ich all denen, die auch ein effektiver Trauercoach sein wollen, all die Feinheiten bei, wie das alles funktioniert, wie man jemand schnell helfen kann, sich besser zu fühlen, sich anders zu fühlen, sich zielführender, gesünder zu fühlen. Die Essenz ist aber die, dass wenn man sich Gedanken darüber macht, wie ein Tod stattfindet, dann ist er erstmal das Wort Tod, das Wort, das man gar nicht hören will, das einen ja abschreckt, von dem man Angst hat, von wie auch immer. Aber das Wort Tod ist ja in erster Linie auch erstmal ein Wort. Auch wenn man natürlich aktuell, wenn man jemanden verloren hat, mit dem Tod konfrontiert ist, so denken die Leute. Aber sie sind nicht wirklich mit dem Tod konfrontiert, sondern in Wahrheit mit irgendwas ganz anderem, nämlich mit einer Verlusterfahrung. Der Tod an für sich selber ist ja bloß ein sachlicher Vorgang. Das Wort Tod beschreibt ja nur das unwiderrufliche Ende einer Sache. Etwas endet, das du nicht wieder verändern kannst. Dummerweise ist es, das kennt jeder von uns, dummerweise ist es tatsächlich so, wenn wir in einer verkehrten Emotion mal das Falsche sagen, da kannst du Beziehungen kaputt machen, die 30 Jahre gehalten haben. Du kannst mit einer falschen Aussage komplett dein Leben verändern. Es ist irre. Tod an für sich selbst ist nur ein sachlicher Vorgang. Das unwiderrufliche Ende einer Sache. Das kann eine Scheidung sein. Das Ende einer Phase, Schulzeit zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in einem Urlaub, da war ich 13 oder so, in London war, in England. Bexhill on Sea hieß es, glaube ich, weil total geil mit Kreidefelsen und so, es war richtig toll. Und es waren total geile 2 Wochen EF-Sprachreisen. Kennst du vielleicht von euch noch jemand? Also wenn du es kennst, dann bist du ziemlich alt, glaube ich. Ich bin 56, by the way. Also jedenfalls, das war eine total geile Zeit. Und als es geendet hat und wir auf der Heimreise waren und ich dann wieder zu Hause ankam, hat es wehgetan, dass ich diese ganzen Leute, mit denen ich damals unterwegs war, jetzt nicht mehr sehe. Da waren Leute aus Japan, aus Frankreich, aus Deutschland auch, aber eine tolle Truppe und die waren, ich wusste, ich sehe die nie wieder. Und es hat wehgetan. Also auch hat dort ein Tod stattgefunden. Wenn man es so sieht, dass es einfach der Tod als sachlicher Vorgang das unwiderrufliche Ende einer Sache darstellt. Im schlimmsten Fall eben den Tod eines geliebten Menschen. So. Aber was dann beginnt, wenn der Tod zuschlägt, ab diesem Moment, Bruchteil einer Sekunde später, beginnt die Verlusterfahrung. Und das ist das, was wir wirklich erleben, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und dieser Verlust, den zu empfinden und es zu verarbeiten, das ist eine granatenmäßige Herausforderung, vor der man steht. Und da wir ja von Kindheitstagen an überhaupt gar nicht gelernt haben, mit einem Verlust umzugehen, ist es im Kopf eben leer. Da ist kein Verhaltensweise, da ist kein Muster, da ist kein Programm, nichts in uns ist ansatzweise hilfreich da, das uns jetzt irgendwie sagt oder dass wir eine Möglichkeit haben, zu wissen, wie wir jetzt mit dem Verlust umgehen könnten. Nichts. In Kindheitstagen, von der Geburt bis zum 8. Lebensjahr, da lernen wir alles Mögliche. Wir lernen sprechen, wir lernen laufen, wir lernen das Handgeben, wir lernen Fahrradfahren, wir lernen schwimmen. Und was wir auch lernen, das ist einfach das Denken und Handeln der Familie, in der wir groß werden. Als Grundprägung. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ein vollkommen neutrales Wesen, 100% vollkommen neutral. So kommen wir auf die Welt. Und dann beginnt die Prägung. Das ist wie damals, als diese Windows-Rechner gegeben hat. Ne? Hast du dir einen Windows-Rechner gekauft? Gab es die CD von Windows? Ich weiß gar nicht, ob das heute so ist. Ich bin ja Mac-Mensch. Ein Apple-Freak. Also jedenfalls gab es diese Windows-Rechner, die ich früher auch hatte. Und die CD dazu mit dem, was war das, Windows 98 CD, keine Ahnung. Und dann daheim aufstellen, öffnest das Fach, legst die CD rein. Im übertragenen Sinne jetzt die Geburt, ja. Die CD wird eingezogen und dann geht's los. Und dann musste man ja dann anfangen, seinen Rechner zu strukturieren, Grund zu prägen, ja, auf meine Bedürfnisse hin. Welchen Ordner lege ich wohin und so weiter und so fort. Und der Arbeitsspeicher ist vergleichbar eben mit dem, weil der Arbeitsspeicher, der tut ja nur das, was ihm aufgetragen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Und das geschieht in den ersten 8 Lebensjahren, dass wir geprägt werden von unserer Außenwelt. Also wir kommen vollkommen neutral auf die Welt. Wir haben noch keinen Verstand, wir haben noch kein Wertesystem, das uns sagt, es ist gut, es ist schlecht, es ist richtig, das ist falsch. Haben wir nicht. Im Endeffekt, alles, was uns beigebracht wird, wenn wir sprechen oder wenn wir schon bewerten könnten, wird man sagen, ah, so macht man das, wie auch immer, okay? Aber wir werden grundgeprägt. Davon abgesehen aber auch von der Kultur des Ortes, in dem wir groß werden. Im Kindergarten. In der Grundschule. Das sind alles Momente, in denen wir geprägt werden, ohne es mitzubekommen. Und ab dem 8. Lebensjahr beginnt dann unser Verstand, das Wertesystem zu beheimaten. Das Wertesystem, das ist das, wo wir jetzt als erwachsener Mensch eine bestimmte Sichtweise auf etwas haben. Und wenn es um den Tod eines Menschen eben geht, haben wir in diesen 8 Jahren alles beigebracht bekommen. Wie verhält man sich da, wenn hier in der Schule ein kleiner Klassenkollege da kommt und gibt dir eine Backpfeife, dann gibst du halt eine Backpfeife zurück, weil der Vater gesagt hat, dem schiebst du auch eine. So, okay? Wir haben, für alles haben wir Muster, wir haben für alles irgendwie Verhaltensweisen, Möglichkeiten, wie man auf etwas reagiert, wie man sich verhält. Was wir aber nicht beigebracht bekommen haben, weder in der Schule, noch durch unsere Eltern, durch die Familie, noch die Kultur des Ortes, noch sonst irgendwie, wie man mit einem Verlust umgeht. Es ist einfach leer hier oben. Und wenn es hier oben leer ist, ganz normal, dann fühlt sich's auch hier leer an. Okay? Jetzt nur mal so am Rande. Das sind so Dinge, die, ich kann es gar nicht beschreiben. Ein bestimmtes Wissen, das einfach schon immer da war. Und für mich selber auch schon beachtlich, dass es knapp 40 Jahre gedauert hat, bis ich dann das Ganze zur Formulierung bringen konnte und mein Buch ja dann geschrieben habe, 2016. Ja, das unfassbar, wie lange das gedauert hat. Aber naja, sei es drum. Ich bin nach der Nahtoderfahrung, war ich 8 Jahre alt, und ich hatte diesen Auftrag bekommen, den Auftrag des Wissens über den Vorgang, wenn die Seele, die wir sind, den Körper hinter sich lässt, weiterzutragen. Ich habe den Auftrag bekommen, Bestattungsunternehmer zu sein. Und ich war es im Endeffekt als Identität schon. Also es war nicht die, ich will mal Bestatter werden, sondern ich war es. Es war einfach da, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Naja, also ich war 8 Jahre alt und dann wurde ich irgendwann 10, 12, 13, 14 und so weiter und so fort. Und als ich 23 Jahre alt war, war dann der Moment, in dem ich weiß gar nicht, wie man jetzt die Emotion genau nennt, ist es Begeisterung, ist es Faszination? Ja, Faszination trifft es, glaube ich, am meisten. die Faszination über die Gesamtthematik, jetzt auch im realen Leben Bestattungsunternehmer zu sein. Und ich habe mich dann am 23. Januar 1993 bin ich zum Amt gegangen, habe mich selbstständig gemeldet. Ich hatte eine Einzimmerwohnung zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, der Führerschein war noch weg. Er war zu der Zeit auf Pause beim Staatsanwalt. Naja, wie auch immer. Und aber es war ein Impuls und ich bin dann raus. Ich bin aufs Amt, habe mich selbstständig gemacht und habe dann in den gelben Seiten damals eine Werbung geschalten. Und habe im ersten Jahr angefangen, letztendlich als Bestattungsunternehmer tätig zu sein. Und im ersten Jahr tatsächlich hatte ich einen einzigen Trauerfall. Und jetzt werden sich viele fragen, ja, wie hast du denn dein Leben dann bestritten in der Zeit? Und was mich eben parallel in meinem Leben begleitet, ich bin Musiker. Ja. Und ich stehe auch seit meinem sechsten Lebensjahr auf der Bühne. Das ist so parallel, wie das läuft. Und Musik ist etwas, das sich komplett durch mein Leben zieht. Ich habe im Ursprung, ich war als ich 5 Jahre alt war, kurz bevor ich 6 Jahre alt geworden bin, begonnen, Akkordeon zu lernen. Und das hat sich so auch durch mein Leben gezogen. Und ich hatte dann mit 12 Jahren so meine erste Band, in der wir dann auf alten Nachmittage und keine Ahnung wo überall Musik gemacht haben. Also intensiv auf jeden Fall. Und tatsächlich über die Jahre dann war ich auch nicht wahr. Also das ist Identität. Ich bin Bauchredner, aber das mache ich schon lange nicht mehr, weil die Zeit ist irgendwie rum für sowas. Aber jedenfalls habe ich mich 1993 mit Shows, mit Entertainment-Shows, mit Bauchredner-Shows, mit Entertainment-Musik etc. Über Wasser gehalten. Und deswegen im ersten Jahr meiner Gründung ein Trauerfall. Im zweiten Jahr waren es dann 8 Trauerfälle. Und dann hatte ich die Chance, in einem Nebenort ein Büro zu mieten, das ich dann getan habe. Und mein Großvater hat mir dort geholfen, auch zu tapezieren. Und ja, und dann habe ich das Büro bezogen und ein Traum ging in Erfüllung, so letztendlich endlich mal auch ein Büro mit Sargausstellung, mit meinem Schreibtisch, einer Garage, wo der Leichenwagen steht und. Also ich hatte mein erstes Büro, ja, das war dann Oktober 94. Ja, und dann kam das Jahr 2095 und zwar mit 1. Januar hatten wir dann 3 Trauerfälle im Jahr. Und so hat sich das Ganze dann aufgebaut bis zum heutigen Tag. Und immer wusste ich, wie ich Menschen, die bei mir Kunde waren, betreuen muss, individuell. Und die Tatsache, dass ich letztendlich diese Nahtoderfahrung hatte, setzt automatisch die Fähigkeit auch frei, grundprinzipiell Seelen spüren zu können. Das ist eine Fähigkeit, die geht automatisch damit einher. Das ist ganz normal. Also es ist nicht so, damit ich das Wesen verstorbener Menschen unaufgefordert spüren kann, sondern wenn ich speziell meine Aufmerksamkeit im Gespräch mit dem Kunden auf den Verstorbenen lege und mit den Kunden über den Verstorbenen spreche, dann kann ich die Anwesenheit ganz deutlich spüren. Und das nutze ich halt für mich. Also ich erzähle das, ich sage das nicht den Menschen, weil könnt ihr euch vorstellen, ratzfatz wäre ich dann vielleicht als Medium oder als verrückt oder was weiß ich. Und das wäre auch nicht mein Ding. Es gab zwei Fälle in diesen 33 Jahren mittlerweile, wo es dazu kam, dass ich schildern konnte, dass Kontakt besteht. Und dann gab es auch eine Art Frage-Antwort über einen gewissen Zeitraum von einer Stunde oder so ungefähr. Und dann hat es nachgelassen. Dann war auch die Verbindung gekappt, jetzt mit Deutsch, also mit Worten ausgedrückt. Mit deutschen Worten. Was für ein Schwachsinn. Mit Worten ausgedrückt. Das, wie gesagt, das war in diesen 33 Jahren vielleicht zweimal der Fall oder so. Die Fähigkeit ist da. Das erlebe ich auch immer wieder. Und ich nutze das in der Hinsicht, dass wenn ich das Wesen spüre, das ist nicht immer der Fall, aber in den meisten Fällen spüre ich das Wesen. Und es hilft mir sehr, wenn es darum geht, eine Trauerfeier zu gestalten, einen Abschied zu gestalten. Weil ich auf eine bestimmte Art und Weise Informationen bekomme, erhalte, mit Ideen, beispielsweise zur Gestaltung einer Trauerfeierlichkeit, mit Ideen, bei denen die Angehörigen, wenn ich denn diesen Vorschlag mache, der mir als Impuls dann ins Bauchgefühl kommt, bei dem die Angehörigen dann unter Tränen sagen, oh ja, oh, das wäre schön. So, also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ja. Und das ist etwas, das mich halt erfüllt. Es erfüllt mich, wenn ich Menschen dienen kann, die ihren Verlust erleben oder erlebt haben und nicht damit zurechtkommen. Weil die Grunderfahrung, die ich machen durfte, diese Erfahrung der Nahtoderfahrung, es ist pures, also in diesem Zustand zu sein, in diesem Zustand des reinen Friedens, das ist pures Glück, das ist pure Liebe, das ist so ein Friede, das kann man so gar nicht zum Ausdruck bringen, weil ein Zustand an für sich selber ist ein Zustand, den erlebt man und macht sich keine Gedanken drüber, ob das jetzt schön ist oder schlecht ist. Oder man ist einfach in dem Zustand. Das ist irre, irre, irre schön. Ich kann das gar nichts anderes zum Ausdruck bringen. Und deswegen ist es für mich so eine Erfüllung, wenn ich mit Menschen arbeite, egal ob jetzt bei mir im Trauergespräch sitzen, im Bestattungsunternehmen, ob ich die Menschen betreue beim Abschied nehmen oder ob ich die Menschen im Einzelcoaching habe oder im Ganzjahresmentoring oder ob ich Menschen habe in meinem zweitägigen Kurs für die Verluste meistern, nennt sich der Kurs, oder ob ich Menschen da habe, die bei mir eine Ausbildung machen. Es erfüllt mich. Das Wissen weiterzugeben, das Wissen zu nutzen und nicht nur zu nutzen, sondern zu erleben, wie es diesen Menschen gut tut. Das ist das, was mich erfüllt. Und das ist auch der Auftrag, den ich bekommen habe. Und es hat irrsinnige knappe 40 Jahre gedauert, bis das zur Entfaltung kam. Die Entwicklung von 1978, als die Nahtoderfahrung war, bis 2016, als ich das Buch geschrieben habe, bis jetzt, 10 Jahre später, indem ich hier sitze, ich habe einen Podcast, ich habe Seminare, Ausbildungen, Vorträge etc. pp. Ich habe ein Buch geschrieben, also nicht nur eins. Ich habe ein paar E-Books noch geschrieben, ein neues Buch ist gerade in der Mache. Wow. Das ist einfach etwas, das mich erfüllt und die Community wächst jetzt auch allmählich. Hier auf YouTube, wo du gerade zuschaust, auf den Social-Media-Kanälen, auf TikTok, Instagram, Facebook. Und ich hätte nie gedacht, ich meine, ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich bin 69er Jahrgang, 1969, und vor Corona hätte ich nie gedacht, dass Marketing, Anführungsstrichen, mal solche Wege annimmt, die, wo man sich völlig neu reinarbeiten muss. Und aber ich merke immer wieder, dass diese durchschlagende Liebe, um die es geht, ist völlig wurscht, was für ein Kanal es ist. Es gibt immer Menschen, die mir gerne zuhören. Es gibt immer Menschen, die Fragen an mich haben. Es gibt immer Menschen, die, immer mehr Menschen, die sich mit mir verknüpfen, immer mehr Anfragen per E-Mail kommen. Das ist einfach schön, zu wachsen. Und allein nur deshalb, weil diese Nahtoderfahrung stattgefunden hat. Das habe ich gerade überlegen müssen. Ohne Grund hat die auch nicht stattgefunden. Ich hatte einen schweren Autounfall, also ich hatte einen Fahrradunfall. Autounfall mit 8 Jahren. ich hatte einen Fahrradunfall, weil ich zu Hause Zoff hatte, bin ich wütend auf mein Fahrrad und bin wütend durch den Ort gerast und an einer Kreuzung, wo ich eigentlich hätte stehen bleiben müssen, um links und rechts zu gucken, ob frei ist, bin ich einfach rüber gedonnert, ja, und parallel kam links von der Seite ein Mercedes mit 70 Sachen, der frontal in mich reingefahren ist. Ja. Also, mein Motto ist ja, dass es keine Zufälle gibt, alles nur Fügung. Und möglicherweise habe ich, als das Wesen, das ich bin und mich entschieden habe, diesen Körper zu bewohnen, schon entschieden, diese Erfahrung zu machen. Wer weiß. Naja, jedenfalls, wenn diese Folge dich irgendwo berührt hat, würde es mich wahnsinnig freuen. Auch, dass du mich mal ein bisschen intensiver kennengelernt hast. Und wenn du zu dem einen oder anderen Aspekt meines Lebens noch Fragen hast oder zu Themen, die ich angerissen habe, Fragen hast. Oder du hast eine Frage, die da lautet, lieber Tom, könntest du nicht mal über das Thema X oder Y sprechen? Schreib mich an. Unter dem Video oder wenn du Zuhörer bist eines Audiokanals von mir, in der Beschreibung findet ihr meine Kontaktdaten und vor allem auch viele Angebote, die ich sonst noch anbiete. Schreib mich an. Mein Team kümmert sich um die Anfragen und leitet es an mich weiter. Und wir antworten. Wir melden uns bei dir. Und ansonsten hoffe ich, du hattest mit dieser Folge auch ein wenig Spaß. Zwischendurch musste ich da selber auch mal lachen. Also ihr merkt, ich bin auch bloß ein Mensch. und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.